Das ist Beyond Childhood Cancer. Der Podcast für alle, die sich für mögliche Folgen von Krebs in der Kindheit interessieren. Nach einer überstandenen Krebserkrankung in der Kindheit will man vor allem eines: das Leben genießen. Und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut zu wissen, worauf man dabei achten sollte.
Hallo, willkommen hier beim Podcast Beyond Childhood Cancer. Hier im Gespräch geht es um mögliche Folgen nach einem überstandenen Krebs in der Kindheit. Mein Name ist Dr. Ulrich Petto. Ich bin Kinderarzt hier in der Frankfurter Uni Kinderklinik und bin Endokrinologe, also ein Arzt für Hormongesundheit. Die Hormone machen im Körper eigentlich, kann man sagen, all das, was wir nicht absichtlich machen. Und ein Großteil meiner Patienten hier hat spezielle Erfahrungen hinter sich, indem er frühkindliche Krebserkrankung überstanden hat. Und da geht es ganz oft in der Sprechstunde der Hormongesundheit um die Jungen- und Pubertätsentwicklung mit ihren Besonderheiten.
Ich bin Professor Falk Ochsendorf. Ich bin der leitende Oberarzt in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie hier in der Universitätsklinik in Frankfurt und bin dort unter anderem zuständig für den Bereich der Andrologie. Und die Andrologie beschäftigt sich mit der sogenannten reproduktiven Gesundheit des Mannes. Das heißt, Aspekte, die mit Fortpflanzung, also Kinderwunsch und Hormonproblemen von Männern zu tun hat. Und in diesem Kontext habe ich auch immer wieder Kontakt mit meinem Kollegen hier aus der Kinderklinik.
Jetzt hatte ich gerade Sprechstunde und ich habe gerade einen 17-jährigen Jungen gesehen, der eine schwere Krebserkrankung in der jungen Kindheit hinter sich gebracht hat. Mhm. Mit dem habe ich also eine Nachsorgeuntersuchung gemacht und der war ganz guten Mutes und auf die Frage, wie er sich fühlte, sagte er, ich bin middle of the road. Haben Sie das schon mal gehört?
Wie haben Sie denn das hingekriegt? Das ist doch genau das, was wir wollen. Bei meinen Patienten, die ich sehe, da ist ja meistens irgendwas, was nicht gut klappt. Irgendwelche Hormonprobleme oder Unsicherheiten. Und da würde ich mir wünschen, wenn die so genau in der Mitte wären, ausgeglichen. Aber Sie haben doch Ihre Sprechstunde, Sie machen das doch jeden Tag.
Ja.
Mit was für Problemen kommen die denn da?
Ich habe in der Kinderklinik die Hormonsprechstunde jeden Tag zu führen und sehe junge Kinder, kleine Kinder, Säuglinge und auch Jugendliche mit verschiedenen Hormonkrankheiten. Und diese Hormonkrankheiten, die betreffen ja eigentlich all das, was man nicht absichtlich macht, was man nicht absichtlich steuern kann. Beispielsweise die Schilddrüse kann erkranken und man kann die Botenstoffe der Schilddrüse oder anderer Drüsen im Blut messen. Und ich habe auch eine Sprechstunde für Jungs, auch für Mädchen, die eine Krebserkrankung hinter sich haben und die kriegen Nachsorgeuntersuchungen. Die kommen zu mir oft mit Mutter und Vater vorgestellt. Manchmal sind die sehr schweigsam dabei und müssen dann ihre Blutuntersuchung da ertragen. Aber diesmal war das auch anders. Dieser junge Mann hat sich dann geäußert, er würde gerne noch mal mir einige, ja, mehr persönliche Fragen stellen. Er hätte da so Fragen zu seinen Narben und erst haben wir noch zusammen geredet, aber das ging dann weiter, denn er hatte eigentlich über Probleme nach seiner frühkindlichen Krebserkrankung zu reden.
Meiner Ansicht nach kommt das natürlich daher, dass diese Patienten sich vergleichen mit ihren Freunden und natürlich im Hinterkopf haben, dass sie eine schwere Krankheit durchlaufen haben. Und wenn die sich vergleichen und was nicht so ist wie bei den anderen, dann haben die natürlich Zweifel, ob das noch davon kommt oder was sie machen müssen. Wie sehen Sie das?
Ja, das war genau das Thema. Er wollte eigentlich von mir wissen, worauf muss ich jetzt eigentlich bei meiner Gesundheit achten? Er käme immer zu diesen Nachuntersuchungen. Er wollte von mir, er weiß, dass etwa die Hälfte der Jungs, die eine Krebserkrankung und eine Therapie hinter sich haben, mit Hormonproblemen zu rechnen hat. Und er wollte von mir genau wissen, wie ist denn nun das eigentlich mit seiner Gesundheit? Wir redeten ja immer über diese Blutwerte, über die Diagnostik, die sich dann nach seinen Beschwerden richten kann. Und er hatte auch schon verschiedene andere Spezialisten aufgesucht, zum Beispiel einen für das Herz und für die Herzgesundheit. Aber für ihn war es wichtig, er hat da in der Schule, hat er sich, ich denke, sehr stark verglichen mit seinen Mitschülern, mit seinen Altersgleichen. Und wir haben darüber gesprochen und er zeigte mir, welche Helden er eigentlich hat. Das ist ja wichtig für uns, woran wir uns orientieren. Und das war schwierig, fand ich dann. Wenn man sich falsche Medienvorbilder schafft mit überdimensionaler Muskulatur beispielsweise, ja, dann ist das ein schlechter Vergleich, bei dem man unter Umständen sich auch schlecht und klein fühlt.
Ja, ich meine, da kommt ja irgendwas hinzu. Das ist ja schon bei normalen Pubertierenden das Problem. Die sind ja unterschiedlich schnell und die sind ja nicht alle gleich. Das bedeutet, da sind die einen schon weiter, die anderen dahinter und dann wird das als Mangel, Defizit, Versagen empfunden. Aber in dieser besonderen Situation, wo sie ja natürlich wissen, es könnte ja auch ein Mangel tatsächlich vorliegen und eine Einschränkung, den man vielleicht beheben kann, fällt das natürlich besonders schwer, könnte ich mir vorstellen. Aber ich meine, es ist doch schon mal gut, dass er da war. Und hatte der denn jetzt Hormonprobleme? Hatte der denn einen Mangel, den man beheben musste? Oder war das alles noch im Rahmen der Norm?
Es war seine Sorge. Er ist ja noch jung und während dieser Pubertätsentwicklung gehen ja viele Veränderungen normalerweise mit den Jungs auch vor. Von der frühen Pubertät, wo unter Umständen eben auch so sehr wild gelebt wird, bis hinterher zu einem bedächtigen Erwachsenen. Die Pubertätsentwicklung ist nicht unbedingt bei allen gleich. Schon von der Familiengeschichte her, dass sich alle Jungs gleich schnell entwickeln müssen. Das Männerbild hat sich geändert eigentlich. Mhm. Das Männlichkeitsempfinden, das Männlichsein hat sich auch geändert dabei. Es war früher eher so, dass man als Beschützer in den Krieg zog, sich vielleicht einen Arm abschlagen ließ und dann als besonders männlich galt. Und heute gibt es vielleicht auch noch den Zwang, als moderner Mann weiterzuleben, der eben besondere, eigene, gute Eigenschaften entwickelt und eine gute Zusammensetzung nach außen hin bietet.
Mhm. Aber in der Lebensphase ist das natürlich ganz schön viel verlangt, könnte ich mir vorstellen. Ich denke schon auch, dass genau, was Sie gesagt haben, hier hilfreich sein könnte, dass man ihm bewusst macht, dass er nicht mehr können muss oder nicht stärker sein muss als alle anderen. Ja. Und dass er das auch zulassen darf. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat, aber dass er es schon anspricht und mit ihnen redet, ist ja schon enorm. Vielleicht wissen das gar nicht viele, dass es eben Kinderendokrinologen gibt, die dafür da sind, die ein offenes Ohr haben. Und genau das, was Sie gerade geschildert haben, nämlich rauszukriegen, ob hier eine Störung vorliegt, die behandelt werden muss, oder ob das noch im Rahmen der normalen Norm ist und dass er sich überhaupt keine Sorgen machen muss über seine Entwicklung. Ich könnte mir vorstellen, das entlastet ja auch schon, wenn man da eine Anlaufstelle benannt bekommt und eine Zusicherung, dass alles noch normal verläuft, aber umgekehrt auch nichts übersieht. Was machen Sie da eigentlich routinemäßig? Immer alle Hormone oder immer nur, wenn es je nach der Situation erforderlich ist?
Nein, ich richte mich nach den Beschwerden der Jungs und nach den Fragen der Jungs, nach dem, was nötig ist. Es gibt ja auch die Krankengeschichte und es gibt die besondere Erkrankung, die man berücksichtigen muss, ob das nun an einer besonderen Körperstelle eine Krankheit war oder ob eine Bestrahlung des gesamten Körpers notwendig war. Mhm. Dieses Psychische und das Äußern des Jungen steht dabei im Vordergrund. Er muss ja sein Mannsein erstmal lernen. Er kann mit diesen nachfolgenden Beschwerden einer Krankheit selbstbewusst umgehen. Mhm. Er wird bewusst lernen, dass er besondere Risiken hat. Jeder Mensch, der eine Krebserkrankung hatte und auch überwunden hat, hat ein Risiko, eine andere Krankheit, entweder dieselbe nochmal vielleicht zu bekommen oder auch ganz normale andere Krankheiten sozusagen, die andere Menschen auch bekommen, die können ja auch hinzutreten.
Ich meine, im Gegensatz zu seinen Peers hat der ja schon was geleistet in seinem Leben. Er hat eine schwere, potenziell tödliche Erkrankung offensichtlich besiegt.
Ja.
Und ist das nicht vielleicht ein Weg, ihm das bewusst zu machen, um ihn zu stärken und ihm zu verhindern, dass er Risikoverhaltensweisen an den Tag legt, um den Leuten zu imponieren, seinen Freunden?
Ja.
Wäre das nicht eine Möglichkeit, um die zu stärken,
ja,
die Patienten?
Ja, natürlich. Oft ist es eben so, dass Probleme geschildert werden. Während der Pubertät können ja auch beispielsweise keine schwere Akne und Pickel auftreten, diese Dinge. Und es geht eben darum, damit gut umzugehen. Man kann diesen Pubertätspickel, den man auch mitten auf der Nase trägt, durchaus würdig tragen. Und man muss nicht daran kapitulieren. Mhm. Das sind Verhaltensweisen, die eigentlich dann zum Erwachsenwerden mühsam gelernt werden und dazugehören.
Mhm. Ich bin ja Androloge und Hautarzt. Ich muss grinsen über den Pickel auf der Nase. Ich würde das auch umdeuten, Eine Akne bekommt man nicht ohne männliche Hormone. Und wenn man eine Akne bekommt, scheint das ja schon mal alles zu funktionieren. Sonst hätte man die ja nicht. Also so kann man die Dinge halt auch in ein anderes Licht setzen und dann diesen Krankheitswert etwas vermindern. Die nächste Frage, weil Sie mich gerade fragen, ich meine, in dem Alter, die müssen sich ja dann auch schon mal, wenn der 17 ist, Gedanken machen, was die mal beruflich später machen. Haben die denn irgendwie Angst vor bestimmten Berufen oder sind die da, weil sie denken, Mensch, ich habe eine Krebserkrankung, das kann ich alles mir nicht zutrauen, das werde ich nicht schaffen, die Belastung schaffe ich nicht. Oder ist das kein Thema?
Das ist oft Thema. Das ist eigentlich bei allen Jungs ein Thema. Das wird auch ein bewusstes Thema mit dem Älterwerden und in der Pubertät, die ja oft im Alter von 9 beginnen kann, die auch im Alter von 14 endlich begonnen haben soll. Das wird sich gefragt, wie ist meine Zukunft, was wird aus mir, was kann ich leisten? Insbesondere, wenn manche von den Patienten so eine empfundene, schlechte Belastbarkeit auch als Argument bringen, eine Fatigue, eine Müdigkeit, die man berücksichtigen muss, die man unter Umständen auch therapeutisch behandeln kann. Es wird immer gefragt, was kann ich denn leisten? Und dann muss man unter Umständen sehr detailliert beraten.
Aber Sie würden sagen, von vornherein gibt es keinen Grund, irgendwo jetzt zu sagen, bestimmte Dinge sollte ich nicht ausprobieren.
Nein, ich würde keine Risikoberufe jemals empfehlen können. Mhm. Fallschirmspringer finde ich kritisch.
Ja, das muss man ja auch nicht machen. Sie hatten vorhin noch erwähnt, je nachdem, wo die Narben sind, beziehungsweise welche Körperfunktionen beeinträchtigt werden. Jetzt bin ich ja Androloge. Andrologen beschäftigen sich mit der Fortpflanzungsfähigkeit unter anderem und Sexualität und Potenz der Männer. Die können ja durchaus nach einer Chemotherapie Schädigungen haben des Hodens. Der Hoden produziert ja sowohl die Spermien, die für die Fortpflanzung nötig sind, als auch männliche Hormone, die für alle möglichen Organfunktionen nötig sind und eben auch das Mannsein nötig sind. Und beide Produktionsstätten könnten ja durch so eine Chemotherapie oder Bestrahlung, die die Patienten hatten, geschädigt sein. Machen die sich da Sorgen, die Patienten?
Die machen sich große Sorgen. Die Jungs wissen schon früh über Testosteron Bescheid. Und man muss bei so einer Testosterongabe, wenn man das dann beginnt und beispielsweise einen Rückenwind zur Pubertätsentwicklung durch Medikamente geben würde, das muss man deutlich thematisieren, was eigentlich gemacht werden kann, wie man Testosteron bestenfalls als muskuläre Spritze geben kann und was man erwarten kann von Testosteron.
Ja, jetzt im Zusammenhang mit dem Testosteron, wenn die da Anabolika nehmen oder zu viel Testosteron, dann könnte es ja auch sein, dass die Wachstumsfugen zu früh geschlossen werden und dass sie gar nicht so groß werden. Ist das überhaupt ein Thema? Größenwachstum? Machen die sich darüber Gedanken?
Da machen sich sehr viele darüber Gedanken. Das Wachstum ist ja oft verzögert, das Körperbild aber trotzdem wichtig. Und deswegen muss man einfach auch mit den Jungen zusammen beraten, wie ist das vernünftige Vorgehen? Besteht noch ein anderer Hormonmangel, den man untersuchen muss, zum Beispiel ein Wachstumshormonmangel? Oder ist es einfach nur eine verzögerte Entwicklung, die zu einem normalen Wachstum führen wird?
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, es wird ja, wenn sie Muckibuden, wenn die so Krafttraining machen teilweise, dann nehmen die ja auch Anabolika vielleicht. Und da ist denen bewusst, dass die zum Beispiel die Hodenfunktion, also die Spermienproduktion, negativ beeinflussen können? Also wenn der Hoden schon vorgeschädigt ist, sowieso, aber auch bei gesunden Jungs kann das passieren. Ich weiß gar nicht, ob das allgemein bekannt ist.
Ja, ich bespreche das. Manche sagen mir, ich will keine Körperschemastörung wie der oder der. Bin ich immer ganz beeindruckt, wie die sich schon umgetan haben und auch wissen, wie das Middle of the Road eben aussehen kann, wenn man gesund lebt, eben dem nicht wie unbedingt ein Muskelmonster oder aber auch nicht wie jemand, der zu mager wirkt. Also die viele haben schon ganz konkrete, gute Vorstellungen, wie das mit dem Selbstbild eigentlich sein soll. Ja. Was immer ein Thema wird, regelmäßig bei den Jungs, ist das Thema, kann ich ein guter Vater werden? Und das ist ein großartiges Feld auch, dass Jungs das selbstbewusst ansprechen können.
Ja, die große Frage ist ja, hat hier die Therapie, die den Sieg über den Krebs ermöglicht hat, eventuell den Hoden geschädigt? Und das ist ja oft gar nicht so im Einzelfall sicher vorherzusagen. Also es gibt in der Literatur Grenzen über bestimmte Dosierungen von Röntgenstrahlen, wo man weiß, wenn das überschritten wird, dann ist die Chance für eine Hodenschädigung sehr groß. Oder wenn bestimmte Medikamente gegeben wurden, die den Hoden schädigen können. Aber im Einzelfall ist das ja gar nicht gesagt. Man weiß es nicht. Und so ein Hoden ist ja ein langer Schlauch, ein langer Gang. Und wenn irgendwo in einer Nische eine Stammzelle überlebt und die sich langsam teilt und beginnt, diesen langen Gang wieder zu besiedeln, dann dauert das jahrelang teilweise, bis sich das erholt. Sodass man das oft erst wirklich nach einigen Jahren mit definitiv sagen kann, ob hier eine absolute Zeugungsunfähigkeit vorliegt oder ob sich das vielleicht sogar wieder erholen kann. Ja. Also ich habe den Eindruck, bei meinen Patienten, auch bei den Erwachsenen, die wissen auch gar nicht, dass es heutzutage durch solche Methoden der assistierten Reproduktion die Möglichkeit gibt, durch Eingriffe am Hoden, wo man einzelne Zellen isolieren kann und da doch noch in Nischen Spermien findet, eigene Kinder durch assistierte Reproduktionsmaßnahmen, indem man ein Spermium in eine Eizelle außerhalb des Körpers injiziert und dieses Embryo wächst heran im Brutschrank. Und das wird dann in den Körper der Frau, der Mama, der künftigen zurückgegeben, dass man das da doch noch schaffen kann, eigene Kinder zu bekommen.
Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was tatsächlich meistens nicht die Jungs ansprechen und auch noch gar nicht das so richtig auf dem Schirm haben. Oft sind es da die Mütter oder die Väter, die eigentlich genau wissen wollen, wie wird die Zukunft klar aussehen. Ich kann dann beraten und kann zusammentragen, dass die Schädigung durch die notwendige Therapie, durch Chemotherapeutika, die ganz unterschiedlich sein kann, aber dass eine Schädigung durch Strahlen und Bestrahlen von Hodengewebe, was ja zusammengesetzt ist, auch unterschiedlich sein kann, aber der Hoden sehr empfindlich ist gegenüber den Dosierungen von der Bestrahlung. Den Jungs ist, wenn sie dann die Mutter rausgeschickt haben, oft wichtig, wie ist guter Sex? Mhm. Dann wird das angesprochen.
Ja, das ist ja auch in dem Lebensalter viel, vordringlicher.
Enorm, das bleibt das ganze Leben so.
Ja, aber da wird meiner Ansicht nach, das sind natürlich auch, wir hatten es ja vorhin, wenn man sich vergleicht, da muss man halt auch aufpassen und die Jungs bestärken, dass nicht alles stimmt, was andere erzählen, das ist das eine. Und das zweite, das wird ja immer die Sexualität auch reduziert auf diesen Geschlechtsverkehr, diesen körperlichen Akt, aber eigentlich gehört ja dazu, also die Fortpflanzungsfunktion, die hatten wir ja schon angesprochen, aber ganz zum Wesentlichen ja auch diese partnerschaftliche Aspekt, die Beziehungsfunktion, die hat ja den viel größeren Aspekt. Und das wird ja meiner Ansicht nach viel zu wenig thematisiert und gesehen.
Ja, Sex ist nicht alles, auch das müssen die Jungs lernen, auch wenn sie was völlig anderes hören und Vorbilder vor der Nase haben, die völlig überhöht maskulinisiert sind und die sie, wenn sie das nachahmen würden, auch benachteiligen würden. Das will ja gar keiner so einen übertriebenen Menschen vor sich haben. Das mit der Attraktivität ist eben auch unter den Menschen sehr unterschiedlich gesehen. Mädchen sehen das anders als Jungs. Ja? Und wenn Sexualität ein großes Problem ist, kann man auch das untersuchen und man kann auch eine Therapie anbieten.
Mhm. Ja, und letztlich ist es ja auch in dieser Phase etwas, was noch erlernt werden muss. Also das ist ja nicht alles, man hat da so überhöhte Erwartungen über, wie ein optimaler Verkehr sein soll. Und es geht gar nicht darum, welche Norm sie erfüllen, denn die gibt es nicht in diesem Kontext, meiner Ansicht nach.
Ja, das ist ein komplexes Zusammenspiel, schon körperlich. Das Testosteron ist sicherlich nötig und darf nicht zu niedrig sein. Deswegen kann man eine Testosterontherapie machen. Das steht zur Verfügung, das Präparat, und lässt sich bestenfalls in den Muskel hineinspritzen, etwa durch Spritzengabe alle 4 Wochen. Es gibt auch Creme, die man auftragen kann, die aber bei den Jungs wesentlich unpopulärer ist. Und noch schwieriger anzuwenden ist, weil sie schlechtere Serumspiegel des Testosterons im Blut macht. Es sind Möglichkeiten da. Natürlich muss aber erst einmal auch ausprobiert werden. Ja. Das gehört zum Heranwachsen dazu. Ja. Man kann nicht alles gleich können.
Ja. Und das geht auch da beim Testosteron. Sie hatten ja vorhin das Middle of the Road. Auch da gilt das Motto, wenn Sie zu wenig haben, ist nichts. Und zu hoch ist es auch nicht gut. Ja, also das muss man dann auch kontrollieren, dass man da nicht irgendwie zu hohe Spiegel hat. Also der Hämoglobinwert, der kann zu hoch werden. Das kennen die vielleicht vom Dopen, wenn mal einer erwischt wird, weil er zu hohe Hämatokrit- oder Hämoglobinwerte hatte. Also da muss man eben auch durch die Kontrollen verhindern, dass hier eine Schädigung stattfindet.
Ja, schädigen. Das ist ja das, was man auf jeden Fall vermeiden will. Und das verstehen die Jugendlichen sehr gut. Diese Erkrankungen, die man sich durch ungeschützten Sex an der falschen Stelle zuziehen kann. Die werden thematisiert, man muss ein Kondom kennen und damit umgehen können, um auch Risikos richtig und kompetent einzuschätzen.
Ja, das habe ich aber auch schon wahrgenommen, dass viele Jungs denken, das ist ein Problem der Mädels, die Verhütung. Aber ich meine, das gehört natürlich auch dazu, dass man bewusst und verantwortungsvoll bleibt, um eben auch hier zu verhindern, dass man Probleme kriegt. In dem Kontext fällt mir ein, ist das denn schon allgemein bewusst, dass Jungs sich HPV impfen lassen sollten?
Das ist gut. Das ist eine, man muss sich das vorstellen, eine Impfung gegen einen nachfolgenden Krebs. Das ist revolutionär gut, dass sowas ist. Auch die Jungs sollten geimpft werden. Und da gibt es bei den niedergelassenen Kinderärzten die Möglichkeit, sich da zu informieren über Wirkung und Nebenwirkung. Ich kann das durchaus empfehlen.
Ja, also ich kann das auch empfehlen aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man natürlich die Frauen schützt, die dadurch neue Krebserkrankungen an dem Muttermund bekommen können. Und man das verhindern kann, da gibt es genug Daten aus anderen Ländern, dass die Prophylaxe dieses Krebses, Verhinderung des Krebses, viel besser funktioniert, wenn die Jungs auch routinemäßig geimpft werden, als wenn nur die Frauen geimpft werden. In dem Kontext, man unterscheidet Typen, die ein geringes Risiko für gefährliche Entwicklungen haben, sogenannte Low-Risk-HPV-Typen, von solchen mit einem hohen Risiko, sogenannte High-Risk-Typen. Und vor diesen Hochrisiko-humanen Papillomviren, das sind Viren, die leben auf der Haut oder auf der Schleimhaut, kann man sich mithilfe einer Impfung schützen und verhindert dadurch, dass diese Hochrisiko-Viren ein Karzinom auf dem Epithel hervorrufen können. Das schützt natürlich nicht vor anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen, die Harnröhrenentzündungen machen können oder andere Erkrankungen verursachen können. Insofern Kondomgebrauch sollte unbedingt auch empfohlen werden.
Ja, das war dem Jungen, den ich heute gesehen habe, war das völlig klar. Und der ist, hat das gut gelernt. Kompetent ging der durch seine weitere Entwicklung durch. Der sieht seine Narben als Gewinn. Das ist ein Held. Für mich ist es ein Held, der im jungen Kindesalter Dinge getan hat, die manch anderer, der so etwas nie erlebt hat, auch niemals verstehen wird. Er ist auf dem Weg, das Richtige zu machen und sucht eben genau das richtige Maß zwischen zu viel und zu wenig. Und er wusste auch über diese Impfungen Bescheid, welches Ausmaß an Schutz er über eine Maßnahme, nachdem er das alles durchschritten hat, er eben auch anderen Menschen schenken kann.
Mhm. Ja, also ich finde es bemerkenswert, so jemanden zu treffen, der das schafft. Und ich würde mir wünschen, dass die anderen, die noch zu weit auf der einen oder auf der anderen Seite sind, zwischen zu vorsichtig und sich nicht zutrauen und immer zurückhaltend sind und Minderwertigkeitskomplexe vielleicht haben oder sich irgendwie minderwertig fühlen, und den anderen, die das überkompensieren und gerade zu großes Risikoverhalten an den Tag legen oder denken, ich schaffe das alles alleine, ich mache das mit mir aus, ich rede nicht drüber, ich frage keinen, ich gehe nicht zum Arzt, weil das ja unmännlich ist, dass sie das schaffen, diese ja, falsche Scheu zu überwinden und eben in die Mitte der Straße kommen, so wie ihr Patient.
Mensch, Herr Ochsendorf, das ist prima, dass ich Sie getroffen habe. Mir ist wichtig, dass dieses Thema da auch bei den Nicht-Betroffenen Aufmerksamkeit bekommt. Und vielleicht können wir hier mit unserem Gespräch oder wenn wir auf die Leute zugehen oder die einen Podcast hören, gezielt dafür sorgen, dass Nachsorge gut gesehen wird und ja, nachfolgende Krankheiten im Zaum gehalten werden können. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
Und wenn Sie weitere Themen interessieren zu den Überlebenden einer Krebserkrankung im frühen Kindesalter, empfehle ich Ihnen, zu weiteren Folgen hier zuzuschalten. Dankeschön.
Das war Beyond Childhood Cancer, der Podcast. Wir freuen uns, wenn wir dein Interesse geweckt haben. Bis zum nächsten Mal. Denn wie heißt es so schön? Nachsorge ist die gesündeste Vorsorge. Dieser Podcast wird dir von der Merck Group präsentiert.